über viele Monate, Jahre hinweg. Das Einkommen wächst und die Ausgaben auch und ungefähr bleibt es auf dem gleichen Niveau. Und jetzt natürlich sagen alle, nein, alles wird teurer und das verstehe ich auch und das ist auch so, aber es gibt auch viele Dinge, die werden günstiger. Nehmen wir jetzt einfach mal nur das Beispiel, meinetwegen Mobiltelefonieren war vor 30 Jahren viel teurer als vor 20 Jahren, als vor 10 Jahren, als heute. Und so gibt es natürlich andere Bereiche, die wieder teurer werden. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine Steigerung von Lebensstandard, also das ist alles okay. Aber ich glaube, so signifikante Punkte wie zum Beispiel so ein Jahreswechsel kann man eher dafür nutzen, zu überlegen, okay, wo habe ich den Einfluss drauf und was will ich noch?
Herzlich willkommen bei Financial Help. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du von Julian exklusiv, was einen Grenzübertritt nach Chile besonders macht. Und los geht's mit der heutigen Folge. Wir haben uns überlegt, wir wollen uns ein bisschen nach der aktuellen Zeit richten. Und was steht an? Der Jahreswechsel. Wir verlassen das Jahr 2024 und gehen in das Jahr 2025, beziehungsweise eigentlich betrifft es auch jeden Jahreswechsel. Wir wollen hier heute allgemein darüber sprechen, hat der Jahreswechsel auch Auswirkungen auf deine Finanzen? Ist vielleicht sowas wie ein Jahresrückblick auch hinsichtlich deines Vermögens erforderlich oder sinnvoll? Und auch gleichzeitig eine Planung, hey, was will ich denn nächstes Jahr in finanzieller Hinsicht erreichen? Welchen Status oder welche Summe oder was auch immer? Das ist ja, dem Ganzen ist ja keine Grenzen gesetzt. Julian, schließ doch mal los. Welche konkreten Änderungen gibt es denn bei einem Jahreswechsel?
Die Änderungen, an die ich als allererstes denke, sind so, ich würde fast sagen, klassische Änderungen, die es eigentlich jedes Jahr gibt. Also Beispiel, diejenigen, die Anspruch auf Kindergeld haben, das steigt in dem Fall um wahnsinnige 5 Euro. Wenn man es inflationär betrachtet, ist es nicht mal ein Inflationsausgleich, aber sei es drum. Also pro Kind müssten das dann 255 Euro werden. Es gibt steuerliche Entlastungen, also das steuerliche Gesetz wird ein bisschen geändert. Zum Beispiel gibt es ja schon lange das Ziel, die kalte Progression so ein bisschen zu entschärfen. Dann gibt es neue Grenzen für die verschiedenen Sozialversicherungen, also wie viel Prozent an Beitrag zahlst du in welche Sozialversicherung, Beispiel Krankenversicherung oder Rentenversicherung, aber auch genauso vor allen Dingen, wo sind da die Grenzen? Du zahlst ja nicht unlimitiert auf ein hohes Einkommen als Angestellter Sozialversicherungsbeiträge, sondern da sind Grenzen und die werden auch jedes Jahr hochgesetzt. Ich würde vorschlagen, auf diese ganzen Nerdzahlen gehen wir jetzt hier mal nicht ein. Also wir können uns einfach darauf einigen, jedes Jahr gibt es irgendwelche Anpassungen und mehr oder weniger ist es immer einfach nur, die Inflation wird da fortgeschrieben. Die Frage ist ja eher, wie kann ich so einen Jahreswechsel für meine eigenen finanziellen Ziele oder für das Erreichen oder das Weiterentwickeln meines Finanzstandes nutzen. Ich glaube, das wäre der sinnvollere Ansatz, als jetzt irgendwelche Zahlen durchzugehen.
Ja, ich glaube, das würde ich erstmal so unterschreiben, wobei ich es, glaube ich, zumindest für meinen finanziellen Haushalt schon auch sinnvoll finde, dann vielleicht einmal mit konkreten Zahlen zu berechnen, okay, welche Ausgaben habe ich denn dann vielleicht auch nächstes Jahr, weil sowas passt sich ja vielleicht auch nach oben an. Ich weiß nicht, sprechen wir nur mal über, weiß nicht, Krankenkasse wird tendenziell fast jedes Jahr teurer. Das heißt, dafür habe ich irgendwie mehr Ausgaben oder für alle anderen Sachen eben auch. Oder wenn es allein das Streaming-Abo ist, wird auch gerne über einen Jahreswechsel teurer. Das heißt, jedenfalls ist meine Erfahrung, kommt da häufig schon eine ganze Summe zusammen, aber vielleicht eben auch ja an Einnahmen wieder, ob das Gehalt ist, was sich vielleicht zum Jahreswechsel verändert oder, weiß nicht, denke ich an den Minijobber, der dann vielleicht eine andere Grenze hat und nicht mehr 538 verdienen kann, sondern, weiß nicht, 65 vielleicht irgendwann mal. Dass man sich da vielleicht schon einmal mit beschäftigt, auch dann mit den konkreten Zahlen.
Ja, ich glaube, dass dann, also an manchen Stellen haben wir einfach nicht die Chance, irgendwie Einfluss zu nehmen. Als Beispiel, wenn du angestellt bist und die gesetzliche Krankenversicherung wird einfach teurer. Jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt eine konkret ist, in der du bist und jetzt wechseln könntest in eine andere oder ist es einfach allgemein, dass es so ist, dann ist das so. Ich glaube aber auch, dass wir auf der, nennen wir es mal, Teuerungsseite deutlich sensibler sind als auf der Einnahmenseite und im Schnitt,
Ja.
also ich weiß, es würde jetzt wahrscheinlich viel Aufruhr geben, aber im Schnitt ist es schon so, über viele Monate, Jahre hinweg, das Einkommen wächst und die Ausgaben auch und ungefähr bleibt es auf dem gleichen Niveau. Und jetzt natürlich sagen alle, nein, alles wird teurer und das verstehe ich auch und das ist auch so, aber es gibt auch viele Dinge, die werden günstiger. Nehmen wir jetzt einfach mal nur das Beispiel, meinetwegen mobil telefonieren war vor 30 Jahren viel teurer als vor 20 Jahren, als vor 10 Jahren, als heute. Und so gibt es natürlich andere Bereiche, die wieder teurer werden. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine Steigerung von Lebensstandard, also das ist alles okay. Aber ich glaube, so signifikante Punkte wie zum Beispiel so ein Jahreswechsel kann man eher dafür nutzen, zu überlegen, okay, wo habe ich denn Einfluss drauf und was will ich noch? Also Beispiel, du hast jetzt gerade Streaming angesprochen. Ich nehme jetzt ein Beispiel von mir. Ich habe jetzt geguckt, okay, welche Streaming-Dienste habe ich denn jetzt? Und da ist mir gestern einer aufgefallen, den habe ich tatsächlich seit ungefähr einem Dreivierteljahr überhaupt nicht verwendet und bezahle ich trotzdem. Okay. Und was ist dann die logische Konsequenz? Weg damit. Macht es mich ärmer oder reicher, wenn ich jetzt 15 € im Monat weniger Ausgabe habe? Wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich nicht. Aber es macht auf jeden Fall auch keinen Sinn, so flapsig mit dem Geld umzugehen. Und wenn ich da einen wirklichen Effekt von haben will, dann ist es einfach gut, das Stichpunkt bezogen einfach mal zu machen. Also den Jahreswechsel zu nutzen, um mich zu fragen, okay, die Ausgaben, die ich da habe, will ich die alle noch haben, die ich beeinflussen kann? Und wenn ich da richtig was rausziehen will, dann sollte ich einfach in meinem Vermögensaufbau, der hoffentlich automatisiert ist über Sparpläne, direkt in dem Moment, wo ich den Streamingdienst stoppe, in dem Fall 15 € im Monat, meinen Sparrate um 15 € erhöhen. Denn ich behaupte, wenn jemand 15 € weniger Ausgaben hat, dann wird er es im Monat nicht merken. Unabhängig davon, ob du jetzt 1000 oder 10.000 € netto zur Verfügung hast, du merkst es definitiv nicht, auch wenn du es glaubst. Aber wenn du diese 15 € direkt als Sparplanerhöhung nutzt, es ist jetzt egal, ob Vermögensaufbau, Altersvorsorge, was auch immer, dann wirst du davon auch nach einem Jahr nichts merken, aber nach 10 Jahren ist auf einmal Geld da, was quasi aus dem Nichts entstanden ist. Und dafür lohnt es sich, solche Stichpunkttermine, so signifikante einfach zu nehmen. Genauso wie zum Beispiel zu überlegen, okay, was ist jetzt eigentlich mein Vermögensstand? Wirklich mal alle Vermögensgegenstände aufschreiben und wenn es die gibt, besser nicht, aber wenn es die gibt, auch Schulden dagegen zu setzen und was ist wirklich mein Nettowert, mein Nettovermögensstand und sich ein Ziel zu setzen, wo ich genau in einem Jahr sein möchte. Nicht unbedingt, damit ich genau in einem Jahr auch da stehe, aber dass ich eine Orientierung habe, in welche Richtung es gehen soll. Und ich verspreche, nur dadurch, dass sich jemand hinsetzt und Gedanken macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Richtung geht, viel, viel höher, als wenn man es einfach nicht gemacht hat. Einfach nur, weil man eine Orientierung, einen Fokus hat. Und das hilft total. Und dann vielleicht auch zu überlegen, okay, was wäre denn cool, wo mein Vermögensstand in 10 und in 20 Jahren ist? Einfach auch so als Fixstern, aber wirklich relevant ist es, zu sagen, wo möchte ich nächstes Jahr stehen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt ausgerechnet habe, okay, mein Nettovermögen sind meinetwegen 220.000 €, dass ich nicht sage, oh, das ist ja cool, weil dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die nächstes Jahr auch maximal 220.000 ist, sondern dass ich sage, okay, schön, dass es so ist, aber ein bisschen mehr wäre besser. Ich entscheide mich jetzt mal für 280.000 und dann wird es ein Jahr später vielleicht bei 270.000 stehen oder bei 290.000, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es gestiegen ist, ist deutlich höher.
Gut, hast du jetzt noch eine konkrete Handlungsempfehlung? Also ich habe gerade schon rausgehört, Ziel setzen ist wichtig, damit ich mich orientieren kann, damit ich weiß, was ich zu tun habe. Und das wäre dann wahrscheinlich jetzt der nächste Step, ne? Also zu reflektieren, okay, wie komme ich denn jetzt an dieses Ziel?
Genau, und also der Klassiker ist natürlich einfach mal, sich alle seine Konten, seine Girokonten zu nehmen und einfach mal zu gucken, was sind denn jetzt die regelmäßigen Ausgaben, die da immer wieder aufpoppen und am besten auch über mindestens 12 Monate das mal zu screenen und dann bei jedem zu überlegen, will ich das weiterhin oder will ich das nicht? Der Klassiker ist ja zum Beispiel auch das Abo für ein Fitnessstudio, wo ich vielleicht einmal im Sommer, wenn die Sonne scheint, zum Shake trinken bin, aber ansonsten halt es eher nicht nutze. Und ich kann dir jetzt schon voraussagen, dass die Werbung für Fitnessstudio genau jetzt um den Jahreswechsel halt auch am höchsten sein wird, die du
Ja.
wahrnehmen wirst. Warum? Weil die auch wissen, ah, gute Vorsätze und jetzt melde ich mich mal wieder beim Fitnessstudio an. Also die leben ja davon, dass du dich jetzt für dieses Thema motivieren lassen kannst und dann, was sich mit Sicherheit auch mit hoher Motivation dreimal da bist und dann aber noch 3 Jahre weiter zahlst, wo du aber nur dreimal da, überhaupt da gewesen bist. Also einfach zu gucken, was ist no was will, nicht was notwendig ist, das ist sehr relativ, sondern was will ich und was will ich nicht. Und gibt es vielleicht natürlich auch noch Veränderungen, die zwar von extern passieren, wie als Beispiel meine gesetzliche Krankenversicherung, wenn ich in einer versichert bin, oder meine private Krankenversicherung, passt den Beitrag an und bin ich dort immer noch happy, bezogen auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, oder gibt es da vielleicht Alternativen? Gegebenenfalls ist das nicht immer einfach zu bewerten, nimmt man sich halt einen Experten für das Thema dann mit dazu, mit dem man kurz drüber spricht, wenn man das denn möchte. Also grundsätzlich glaube ich, läuft alles im Leben besser, wo man sich aktiv Gedanken zu macht. Man muss auf jeden Fall nicht erwarten, dass etwas gut läuft, was man einfach akzeptiert, also einfach laufen lässt, sondern immer dann, wenn ich ein Augenmerk drauf setze, dann würde ich fast sagen, hast du die Garantie, dass du da im Vergleich zu anderen überdurchschnittlich erfolgreich mit sein wirst. Und wenn ich als Finanzberater meine Kunden betreue, dann bekomme ich auch sofort eine Sensibilität dafür, wie intensiv kümmert sich jemand einfach um dieses Thema Finanzen. Und diejenigen, wo ich das Gefühl habe, die haben da wirklich ein Interesse und die wissen, was da passiert, den feedbacke ich auch immer sehr gerne. Ich verspreche dir, dass du in der Zukunft finanziell immer deutlich überdurchschnittlich erfolgreich sein wirst, einfach weil du es in, weil du dich überhaupt kümmerst. Also das Kümmern an sich ist schon ein Erfolgsgarant.
Ja, das leuchtet total ein, auch überhaupt ja ein Bewusstsein dafür zu haben und auch, das merke ich auch immer wieder, wie viele Leute irgendwie doch keinen Überblick darüber haben, was so monatlich vom Konto abgebucht wird. Und dann fragst du dir, was ist denn dies und was ist denn das? Und dann sagen die, oh, ja, weiß ich auch nicht. Und
Ja,
ja,
also
wie du
das
das.
Interessante an diesem Thema ist ja ganz oft, dass wir sehr sensibel sind, also vielleicht nicht immer, aber viele Menschen sehr sensibel sind bei, ich nenne es mal Neuabschlüssen, also irgendwas, was ich neu in mein Leben holen will. Welche Kosten hat das denn oder welchen Mehrwert? Und gleichzeitig super flapsig bei den Dingen, die da sind. Und das kann sein, dass ich irgendwann mal irgendwas vor 10 Jahren abgeschlossen habe, sei es jetzt, wie wir gerade erwähnt haben, ein Streamingdienst oder ein Fitnessstudio oder meinetwegen auch eine Versicherungsleistung oder wie auch immer. Und das, da frage ich dann nie wieder. Und wenn ich dann aber ausrechne, was ich da schon an Geld verschwendet habe im Verhältnis zu dem, wo ich jetzt sage, das, was ich neu haben will, kostet mir vielleicht irgendwie 5 € zu viel, da bin ich halt super akribisch. Aber bei den Big Points, das lasse ich einfach laufen, aufgrund von Faulheit. Also da gilt es auch immer, eine Verhältnismäßigkeit der Dinge zu sehen.
Ja, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass Kleinvieh ja auch Mist macht. Das ist wie mit dem Kaffee to go jeden Morgen. Das summiert sich ordentlich hoch. Okay, gut. Hast du sonst noch irgendwelche
Vielleicht
Themen, wo
noch,
du. Ja.
ja, wenn man da nochmal so ein Gefühl dafür haben möchte, welchen Hebel das denn hat, dann finde ich, ist es auch ganz cool, sich auszurechnen, wie die Belohnung davon aussehen kann. Beispiel, du stellst fest, du hast jetzt 3 Ausgaben, meinetwegen 3 mal 15 € im Monat, wo du sagst, ja, die laufen, bin ich fast zu faul, es zu stoppen. Aber mal angenommen, ich würde das tun, weil ich, wenn ich ehrlich bin, das eigentlich gar nicht wirklich brauche. 45 €, dann schnappst du dir einfach mal im Internet, gibst du einen Zinsrechner und gibst das einfach mal ein. 45 € Sparplan, sagen wir mal bei einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 8%. Und das lässt du jetzt einfach mal 10 Jahre laufen. Dann wirst du aber nach hinten fallen, was dabei rauskommt. Im Verhältnis also einmal das Geld, was du eingezahlt hast, aber auch die Renditen, die dadurch entstanden sind. Und das kann, also zumindest bei mir ist das so, nochmal eine ordentliche Motivation geben. Dann wirklich zu sagen, okay, ich stopp das und pack das jetzt auch wirklich in den Vermögensaufbau. Und es ist auch total okay, mal zu sagen, das rechne ich mal hoch auf 20, 30 oder 40 Jahre. Denn wenn man es auf die Spitze treibt, bei einem wirklich jungen Menschen, dann schafft man es fast mit attraktiven Anlageoptionen über lange Zeiten nur durch sowas schon Millionär zu werden.
Der Zinseszinseffekt, ne? Man kennt ihn.
Ja, man kennt ihn, aber man hat ihn noch nicht so wirklich verstanden, weil wenn man ihn verstanden hätte, dann würde man wirklich die längsten Sparpläne des Lebens so früh wie möglich anfangen und so viel Geld wie möglich dann da reinpacken. Und ehrlicherweise, wenn man sich so ein Ding dann mal anguckt, dann sagt man, oh, nach einem Jahr ist ja überhaupt gar keine Rendite entstanden. Also es macht ja gar keinen Sinn, früh anzufangen. Das stimmt auch. Aber das gleiche Jahr ist das, was am Ende die höchsten Renditen bringt. Also das, dieses unwirksame, unwichtige erste Jahr ist nicht als erstes Jahr relevant, sondern weil das halt den Sparplan nach hinten um ein Jahr verlängert hat. Und da kann ich immer nur wirklich jedem motivieren, ob du es glaubst oder nicht, aber zwing dich, mehr an die Seite zu legen im Monat in intelligente Anlagen, als du glaubst, dass gehst. Heute wirst du sagen, steht egal, aber rückwirkend betrachtet, so sagen wir mal, es fängt nach 20 Jahren vielleicht an, 20, 30 Jahren, wirst du sagen, oh, wie dumm, hätte ich mal noch mehr da reingepackt. Und das ist selbst bei mir so, wo ich auch schon als 20-Jähriger wirklich affin Geld weggelegt habe.
Ja, das wird gerne unterschätzt. Hatte ich letztens auch ein Kundengespräch mit einem, der dann sagte, ja, ich warte jetzt noch auf 2026, weil wir dann ja vielleicht einen Vorschlag von der Regierung zur Altersvorsorge haben, wie die dann bespart werden kann. Und es ist jetzt auch nur noch ein Jahr. Da habe ich auch gedacht, ja, korrekt. Aber du vergisst halt, welche Auswirkungen das hinten raus hat. Auch wenn es vorne in Anführungszeichen nur ein Jahr und dementsprechend, weiß nicht, wenn wir jetzt sagen, der spart monatlich 100 Euro, 1200 Euro sind, dann ja, knallt das halt hinten. Ne? Aber gut, ist wie es ist.
Ich würde da vielleicht eher auf 2030 verweisen, weil vielleicht gibt es da einen Regierungswechsel und dann ist nochmal ein cooleres Konzept.
Ja, ach also sowieso.
Welchen Start ja, morgen ist auf jeden Fall besser, irgendwas zu starten.
Ja. Gut, Klassiker. Hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist wichtig, beim Jahreswechsel in finanzieller Hinsicht zu berücksichtigen?
Noch eine Ergänzung zu eben. Es kann Sinn machen, sich irgendeine Art von Dokumentation aufzubauen, wo man auch ruhig mal den Vermögensstand über mehrere Jahre aufschreibt und das jeweilige Ziel dahin. Und weil das gibt einem dann wahrscheinlich auch die Kraft für zukünftige Planungen, wenn man das schon mal über ein paar Jahre gemacht hat, zu sehen, okay, das klappt ja wirklich, und sich dann immer sportlichere Ziele zu setzen und dann auch zu sehen, dass die auch immer weiter erreicht werden. Also die Planung ist halt ganz wichtig, aber das Vertrauen da rein, dass es auch wirklich funktioniert. Und manchmal sehe ich einfach, wenn du in der Vergangenheit noch nicht gesehen hast, dass auch wenn du die sportliche Ziele setzt, dass das auch funktioniert, man fehlt einem der Glaube daran, dass man sich auch mal sportliche Ziele setzen darf. Und wenn man merkt, meine Ziele sind vielleicht größer als meine aktuelle Sparmöglichkeiten sind, dann darf man sich auch darüber Gedanken machen, gibt es vielleicht auch noch weitere Wege zu den Wegen, die ich bisher habe, wie Geld zu mir kommt. Also Stichwort noch ein Nebenjob, vielleicht eine Selbstständigkeit, irgendein Buch schreiben, was auch immer. Also auch dieser Gedanke, also weg von das geht nicht hinzu, wie kann es gehen? Und das setzt Kreativität frei, die auch dann bei der Umsetzung viel Spaß machen kann, weil es kann ja auch bedeuten, dass ich einfach ein Interessengebiet von mir, ein Hobby, damit verknüpfe, damit dann zukünftig auch Geld zu verdienen.
Ja, klar. Das kann ja sogar noch richtig Spaß machen. Okay, gut. Dann danke dir für deine ganzen Jahreswechselimpulse. Und dann lass uns doch mal rübergehen zur Grenze von Chile. Was geht da ab?
Das Besondere ist, wenn du auf dem Landweg nach Chile einreisen möchtest, dass es da ganz, ganz viele Restriktionen gibt. Also vielleicht erstmal bildlich erklärt, warum. Chile ist eines der längsten Länder der Welt. Erstreckt sich über fast alle Klimazonen, die es gibt. So lang ist das. Liegt in Südamerika komplett westlich und komplett südlich entlang des Pazifiks. Auf der einen Seite ist also ein Ozean, auf der anderen Seite sind unfassbar hohe Anden. Es ist also sehr, 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 sehr schmal und sehr lang. Hat eine sehr lange Grenze, die aber fast nicht überwunden werden kann. Es gibt wenige Grenzen und viele sind halt auch nur saisonal offen, weil im Winter halt einfach so viel Schnee liegt, dass man schlichtweg nicht drüber kommt. Und das führt dazu, obwohl es ein Land ist mit einem der längsten Grenzen der Welt, dass es trotzdem fast eher geologisch wie eine Insel zu bewerten ist. Also wenig Austausch mit anderen Ländern. Und das sehr gut ist für die Landwirtschaft hier, denn viele Schädlinge, die es auf der ganzen Welt gibt, gibt es dann hier nicht. Und ähnlich wie wenn du zum Beispiel nach Australien einreisen willst und dann viele Dinge desinfiziert werden müssen, dass nichts eingeführt wird, was du da nicht haben willst, ist es in Chile auch. Also eine recht starke Landwirtschaft. Und wenn du einreist, dann wird tatsächlich jedes Fahrzeug sehr intensiv inspiziert. Und in meinem Fall, wo ich mit einem LKW reise, mit einem Expeditionsmobil, ist natürlich viel Platz für alle möglichen Dinge, die die nicht wollen, die man mit einführt.
Ja,
und so wird das wirklich intensiv durchsucht. Ich gebe Beispiele, was darf nicht mit eingeführt werden. Frische Lebensmittel, Obst, Gemüse, Käse, Fleisch, aber zum Beispiel auch kein Holz, weil in dem Holz natürlich zum Beispiel auch Maden sein könnten. Als Schädlinge. Und so gibt es eine ganze Liste von Dingen, die, wo schon wirklich jedes einzelne Fahrzeug sehr akribisch durchsucht wird, teilweise sogar mit Hunden, um es herauszufinden, kommt da irgendwas ins Land, was wir nicht haben wollen. Der Aufwand ist quasi höher als bei einer Drogendurchsuchung, aber es geht gar nicht um Drogen, sondern einfach um Lebensmittel. Und das ist schon auch spannend, manchmal auch ein bisschen nervig, aber unter dem Hintergrund um die inländische Landwirtschaft oder Produktion oder Natur zu schützen, auch verständlich. Und sowas treibt natürlich auch immer lustige Stilblüten. Wenn du jetzt von Chile ausreichst in das Nachbarland, also die längste Grenze hat Chile mit Argentinien, dann ist es mittlerweile so, dass Argentinien es auch macht. Es gibt zwar keinen Grund dafür, weil Argentinien nicht so eine Insel ist, also wo da kann von allen möglichen Seiten Schädlinge rein und die haben die auch alle im Land. Aber ich vermute, das ist so dieser menschlich verständliche psychologische Effekt, ja, wenn du scheiße zu mir bist, also wenn die Argentinier nach Chile wollen, dann machen wir das mittlerweile auch so mit der Grenze. So wie wenn ein Land sagt, okay, wir verschärfen jetzt den Grenzeintritt, dann sagt das andere, ja, wenn du das machst, machen wir das auch. So, also ist okay, einfach lustig, ja, immer wieder auf der ganzen Welt ähnliches menschliches Verhalten zu sehen. Und vielleicht ein Beispiel, warum aber es auch wirklich sinnvoll sein kann mit Chile. Chile ist ein weltweit bekanntes Weinanbaugebiet und hier gibt es eine Rebsorte, von der man weltweit dachte, dass sie ausgestorben ist und man dann erst vor kurzem wiederentdeckt hat, dass die hier überlebt hat. Und um genau solche Dinge zu schützen, sind die halt sehr akribisch und gleichzeitig, wenn man betroffener ist, ist es nervig und schmunzelt manchmal auch so ein bisschen, sagen wir mal vorsichtig formuliert, über die südamerikanische Akribie, denn manche Dinge sind sehr akribisch durchsucht und andere überhaupt gar nicht. Also das ist jetzt auch nicht nach westlichen Maßstäben perfekt organisiert. So. Aber ich würde mal sagen, besser ein bisschen als gar nichts, wenn denen das wichtig ist, dass nichts eingeführt wird.
Ja, okay. Ja, spannend. Ich habe auch mal mein Onkel und meine Tante, die sind nach Australien ausgewandert und meine Oma, also die Mama von meinem Onkel, hat eben immer wieder versucht, irgendwelche Pakete zu schicken. Und die haben es nie bis nach Australien geschafft, aufgrund einfach von, was alles nicht eingeführt werden darf und auch ja nicht mal Strohsterne und so, wo du denkst, okay, spannend. Aber
ja,
da ist man wohl sehr vorsichtig.
Es gibt tatsächlich auch Themen, wo man ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht oder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber letztendlich ist man ja auch Gast in dem Land und wenn die das für sich so entscheiden, dann ist das so und wenn ich anderer Meinung bin, dann werde ich das ja trotzdem nicht ändern und dann kann man das Spiel halt ein bisschen mitspielen oder nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Expeditionsmobil nach Australien, was du gerade ansprichst, verschiffen würde, dann ist es dort sogar so, dass es komplett von innen und außen desinfiziert werden muss und man auch einen Nachweis dafür da mitbringen muss. Was ist natürlich bei einem LKW auch schon ein nicht unerheblicher Aufwand. Ja,
ja, okay. Dann danke dir mal wieder für deinen Einblick in deine wahnsinnige Weltreise. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Und liebe Zuhörer, keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Danke fürs Reinhören. Und noch ein Bonustipp am Ende. Wer unseren Instagram-Account noch nicht kennt und auch gerne ab und zu mal ein paar Impulse hören, aber in dem Fall ja sehen mag zum Thema Finanzen, was machen so die Finanzmärkte, wie kann man über Geld nachdenken, der ist herzlich willkommen auf financial.health.podcast auf Instagram mal reinzuschauen. Wir freuen uns auch immer über Post von dir dort. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge und tschüss.